Die Sprengung von Nord Stream 1 und 2 sind mehr als der größte Kriminalfall des 21. Jahrhunderts in Deutschland. Es ist der erste Angriff auf deutsche Infrastruktur in genau diesem 21. Jahrhundert und nach 1945. Bis jetzt galt es als Mysterium, obwohl jedem rational Denkenden klar die Amerikaner und die westlichen Verbündeten als die Hauptverdächtigen ins Auge stechen, wer hinter diesem Angriff steckte. Jetzt hat Jeffrey Hirth, ein wichtiger und bekannter Journalist, Pulitzerpreisträger, hat den Abu Ghraib-Folterskandal aufgedeckt, einen Artikel veröffentlicht. Es ist bezeichnend, dass er den Artikel auf Substack veröffentlicht hat, einer unabhängigen Journalismusplattform. Und ich möchte euch ohne lange Vorrede diesen Artikel hier einfach vorlesen, damit ihr ihn euch anhören und ein eigenes Bild machen könnt. Ich werde in anderen Audioanalysen und Videos noch auf die Bedeutung von der Enthüllung eingehen, auf die Reaktionen von anderen Leuten auf die Enthüllung. Ich will ihn hier einfach vorlesen, damit möglichst viele Leute, weil sie vielleicht nicht Englisch können oder so lange Texte nicht lesen, in den Genuss des interessanten und brisanten Inhalts kommen. Wie Amerika die Nord Stream Pipeline ausschaltete, die New York Times nannte es ein Mysterium, aber die Vereinigten Staaten führten eine verdeckte Seeoperation durch, die geheim gehalten wurde, bis jetzt. So beginnt der Artikel und ich fahre fort. Das Tauch- und Bergungszentrum der US-Marine befindet sich an einem Ort, das obskur ist wie sein Name, an einem ehemaligen Feldweg im ländlichen Panama City, einer heute boomenden Ferienstadt im südwestlichen Panhandle von Florida. Sein Teil Floridas. 70 Teilen südlich ist sein Standort, ein trister Betonbau aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, der an eine Berufsschule im Westen Chicagos erinnert. Auf der anderen Seite der heute vierspurigen Straße befindet sich ein Münzwaschsalon und eine Tanzschule. Das Zentrum bildet seit Jahren hochqualifizierte Tiefseetaucher aus, die einst amerikanischen Militäreinheiten auf der ganzen Welt zugeteilt waren. Sie sind in der Lage, technische Tauchgänge durchzuführen, um sowohl das Gute zu tun, C4-Sprengstoff zu verwenden, um Häfen und Strände von Trümmern und nicht explodierten Sprengkörpern zu befreien, als auch das Schlechte, wie das Sprengen ausländischer Ölplattformen, das Verschmutzen von Einlassventilen für Unterwasserkraftwerke und die Zerstörung von Schleusen an wichtigen Schifffahrtskanälen. Das Zentrum in Panama City, das über das zweitgrößte Hallenbad Amerikas verfügt, war der perfekte Ort, um die besten und wortkargsten Absolventen der Tauchschule zu rekrutieren, die im vergangenen Sommer erfolgreich das taten, wozu sie 260 Fuß unter der Oberfläche der Ostsee befugt gewesen waren. Im vergangenen Juni brachten die Marinetaucher im Rahmen einer weithin bekannten NATO-Sommerübung namens Bald Ops 22 die fern ausgelösten Sprengsätze an, die 3 Monate später 3 der 4 Nord Stream Pipelines zerstörten, so eine Quelle mit direkter Kenntnis der Einsatzplanung. 2 der Pipelines, die unter dem Namen Nord Stream 1 bekannt sind, versorgen Deutschland und weite Teile Westeuropas seit mehr als einem Jahrzehnt mit billigem russischem Erdgas. Ein zweites Paar von Pipelines, Nord Stream 2 genannt, wurden bereits gebaut, waren aber noch nicht in Betrieb. Als sich russische Truppen an der ukrainischen Grenze sammelten und der blutigste Krieg in Europa seit 1945 drohte, sah Präsident Joe Biden in den Pipelines ein Mittel für Wladimir Putin, Erdgas für seine politischen und territorialen Ambitionen zu nutzen. Edwin Watson, eine Sprecherin des Weißen Hauses, erklärte in einer E-Mail: Das ist falsch und frei erfunden. Tammy Thorpe, eine Sprecherin des US-Geheimdienstes Central Intelligence Agency, CIA, schrieb ebenfalls: Die Behauptung ist komplett und völlig falsch. Bidens Entscheidung, die Pipelines zu sabotieren, kam nach mehr als 9 Monaten streng geheimer Debatte innerhalb der nationalen Sicherheitsgemeinschaft in Washington darüber, wie dieses Ziel am besten zu erreichen sei. Die meiste Zeit über ging es nicht um die Frage, ob die Mission durchgeführt werden sollte, sondern darum, wie sie durchgeführt werden konnte, ohne dass klar war, wer dafür verantwortlich war. Es gab einen wichtigen bürokratischen Grund, sich auf die Absolventen der Tauchschule des Zentrums in Panama City zu verlassen. Die Taucher gehörten ausschließlich der Marine an und nicht dem amerikanischen Kommando für Sondereinsätze, dessen verdeckte Operationen in dem Kongress gemeldet unter Führung des Senats und des Repräsentantenhauses, der sogenannten Gang of Eight, im Voraus mitgeteilt werden müssen. Die Biden-Administration tat alles, um undichte Stellen zu vermeiden, da die Planung Ende 2021 und in den ersten Monaten des Jahres 2022 stattfand. Präsident Biden und sein außenpolitisches Team, der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan, Außenminister Tony Blinken und Victoria Nuland, die Unterstaatssekretärin für Politik, hatten sich klar und deutlich gegen die beiden Pipelines ausgesprochen, die von 2 verschiedenen Häfen im Nordosten Russlands nahe der estnischen Grenze Seite an Seite 750 Meilen unter der Ostsee hindurch verlaufen und in der Nähe der dänischen Insel Bornholm vorbeiführen, bevor sie in Norddeutschland enden. Die direkte Route, die den Transit durch die Ukraine umging, war ein Segen für die deutsche Wirtschaft, die in den Genuss eines Überflusses an billigem russischem Erdgas kam. Genug, um ihre Fabriken zu betreiben und ihre Häuser zu heizen, während die deutschen Verteilunternehmen überschüssiges Gas mit Gewinn in ganz Westeuropa verkaufen konnten. Jede Aktion, die auf die US-Regierung zurückgeführt werden könnte, würde gegen das Versprechen der USA verstoßen, den direkten Konflikt mit Russland zu minimieren. Geheimhaltung war also unerlässlich. Von Anfang an wurden Nord Stream 1 von Washington und seinen antirussischen NATO-Partnern als Bedrohung der westlichen Vorherrschaft angesehen. Die dahinterstehende Holdinggesellschaft, die Nord Stream AG, wurde 2005 in der Schweiz in Partnerschaft mit Gazprom gegründet. Gazprom ist ein börsennotiertes russisches Unternehmen, das enorme Gewinne für seine Aktionäre erwirtschaftet und von Oligarchen beherrscht wird, die bekanntermaßen im Bannkreis von Putin stehen. Gazprom kontrolliert 51% des Unternehmens, während sich 4 europäische Energieunternehmen, eines in Frankreich, eines in den Niederlanden und 2 in Deutschland, die restlichen 49% der Aktien teilen und das Recht hatten, den nachgelagerten Verkauf des preiswerten Erdgases an lokale Verteiler in Deutschland und Westeuropa zu kontrollieren. Die Gewinne von Gazprom wurden mit der russischen Regierung geteilt und die staatlichen Gas- und Öleinnahmen machten in manchen Jahren schätzungsweise bis zu 45% des russischen Jahreshaushalts aus. Die politischen Befürchtungen der Amerikaner waren real. Putin würde nun über eine zusätzliche und dringend benötigte wichtige Einnahmequelle verfügen und Deutschland und das übrige Westeuropa würden von preiswerten, von Russland gelieferten Erdgas abhängig werden und gleichzeitig die Abhängigkeit Europas von Amerika verringern. Tatsächlich ist genau das passiert. Viele Deutschen sahen Nord Stream 1 als Teil der Befreiung von der berühmten Ostpolitik des ehemaligen Bundeskanzlers Willy Brandt, die es dem Nachkriegsdeutschland ermöglichen würde, sich selbst und andere europäische Nationen, die im Zweiten Weltkrieg zerstört worden waren, zu rehabilitieren, indem es unter anderem billiges russisches Gas als Treibstoff für, einen florierenden westeuropäischen Markt und eine florierende Handelswirtschaft nutzen würde. Nord Stream 1 war nach Ansicht der NATO und Washingtons schon gefährlich genug, aber Nord Stream 2, dessen Bau im September 2021 abgeschlossen wurde, würde, wenn die deutschen Aufsichtsbehörden zustimmen, die Menge an billigem Gas verdoppeln, die Deutschland und Westeuropa zur Verfügung stehen würde. Die zweite Pipeline würde außerdem genug Gas für mehr als 50% des jährlichen Verbrauchs in Deutschland liefern. Die Spannung zwischen Russland und der NATO eskalierten ständig, unterstützt durch die aggressive Außenpolitik der Biden-Administration. Der Widerstand gegen Nord Stream 2 flammte am Vorabend der Amtseinführung Bidens im Jahr 2021 auf, als die Republikaner im Senat, angeführt von Ted Cruz aus Texas, während der Anhörung zur Bestätigung Bidens als Außenminister wiederholt die politische Bedrohung durch billiges russisches Erdgas ansprachen. Bis dahin hatte ein vereinigter Senator erfolgreich ein Gesetz verabschiedet, das, wie Cruz zu Blinken sagte, die Pipeline in ihrem Lauf aufhielt. Die deutsche Regierung, die damals von Angela Merkel geführt wurde, übte enormen politischen und wirtschaftlichen Druck aus, um die zweite Pipeline in Betrieb zu nehmen. Würde Biden den Deutschen die Stirn bieten? Blinken bejahte dies, fügte aber hinzu, dass er die Ansichten des neuen Präsidenten nicht im Einzelnen erörtert habe. Ich kenne seine feste Überzeugung, dass Nord Stream 2 eine schlechte Idee ist, sagte er. Ich weiß, dass er möchte, dass wir alle uns zur Verfügung stehenden Mitteln einsetzen, um unsere Freunde und Partner, einschließlich Deutschland, davon zu überzeugen, das Projekt nicht voranzutreiben. Ein paar Monate später, als der Bau der zweiten Pipeline kurz vor der Fertigstellung stand, lenkte Biden ein. Im Mai des Jahres verzichtete die Regierung in einer erstaunlichen Kehrtwende auf Sanktionen gegen die Nord Stream AG, wobei ein Beamter des Außenministeriums einräumte, dass der Versuch, die Pipeline durch Sanktionen und Diplomatie zu stoppen, schon immer aussichtslos gewesen sei. Hinter den Kulissen drängten Beamten der Regierung, Berichten zufolge den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, der zu diesem Zeitpunkt von einer russischen Invasion bedroht war, dazu den Schritt nicht zu kritisieren. Das hatte unmittelbare Folgen. Die Republikaner im Senat, angeführt von Cruz, kündigten sofort eine Blockade aller von beiden nominierten Kandidaten für die Außenpolitik an und verzögerten die Verabschiedung des jährlichen Verteidigungsgesetzes über Monate hinweg bis tief in den Herbst hinein. Politico bezeichnete Bidens Kehrtwende in Bezug auf die zweite russische Pipeline später als die einzige Entscheidung, die Bidens Agenda gefährdet hat, wohl noch mehr als der chaotische militärische Rückzug aus Afghanistan. Die Regierung geriet ins Trudeln, obwohl sie Mitte November einen Aufschub in der Krise erhielt, als die deutschen Energieregulierungsbehörden die Genehmigung für die zweite Nord Stream Pipeline aussetzten. Die Erdgaspreise stiegen innerhalb weniger Tage um 8%, da in Deutschland und Europa die Befürchtung wuchs, dass die Aussetzung der Pipeline und die wachsenden Möglichkeiten eines Krieges zwischen Russland und der Ukraine zu einem sehr unerwünschten kalten Winter führen würden. In Washington war nicht klar, wo Olaf Scholz, der neu ernannte deutsche Bundeskanzler, steht. Monate zuvor, nach dem Fall Afghanistans, hatte Scholz in einer Rede in Prag öffentlich die Forderung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach einer eigenständigen europäischen Außenpolitik unterstützt. Ein klarer Hinweis darauf, dass man sich wenig auf Washington und dessen unberechenbares Handeln verlassen sollte. Während der gesamten Zeit hatten sich russische Truppen an der Grenze Ukraines stetig und bedrohlich verstärkt. Und Ende Dezember waren mehr als 100.000 Soldaten in der Lage, von Weißrussland und der Krim heraus anzugreifen. In Washington wuchs die Besorgnis und Blinken schätzte ein, dass diese Truppenstärke in kurzer Zeit verdoppelt werden könnte. Die Aufmerksamkeit der Regierung richtete sich wieder einmal auf Nord Stream. Solange Europa von den Pipelines für billiges Erdgas abhängig blieb, befürchtete Washington, dass Länder wie Deutschland zögern würden, die Ukraine mit dem Geld und den Waffen zu versorgen, die sie brauchten, um Russland zu besiegen. In diesem unruhigen Moment beauftragte Biden Jake Sullivan, eine behördenübergreifende Gruppe zusammenzustellen, die einen Plan ausarbeiten sollte. Alle Optionen sollten auf den Tisch gelegt werden, aber nur eine würde sich durchsetzen. Planung. Im Dezember 2021, zwei Monate bevor die ersten russischen Panzer in die Ukraine rollten, berief Jake Sullivan eine Sitzung einer neu gebildeten Arbeitsgruppe ein. Männer und Frauen aus den Stabschefs, der CIA, dem Außen- und dem Finanzministerium und bat sie um Empfehlung, wie auf Putins bevorstehende Invasion zu reagieren sei. Es war das erste einer Reihe von streng geheimen Treffen in einem sicheren Raum im obersten Stockwerk des Old Executive Office Buildings, das an das Weiße Haus angrenzt und in dem auch das President Foreign Intelligence Advisory Board, PFIAB, untergebracht war. Es gab das übliche Hin- und Hergerede, das schließlich zu einer entscheidenden Vorfrage führte. Würde die Empfehlung, die die Gruppe dem Präsidenten übermittelte, reversibel sein, wie eine weitere Schicht von Sanktionen und Devisenbeschränkungen, oder irreversibel, das heißt kinetische Aktionen, die nicht rückgängig gemacht werden könnten? Laut der Quelle mit direkter Kenntnis des Prozesses wurde den Teilnehmern klar, dass Sullivan beabsichtigte, dass die Gruppe einen Plan für die Zerstörung der beiden Nord Stream Pipelines ausarbeiten sollte und dass er den Wünschen des Präsidenten nachkam. Die Spieler von links nach rechts, wir sehen ein Bild, Victoria Nuland, Anthony Blinken und Jake Sullivan. In den nächsten Sitzungen erörterten die Teilnehmer Optionen für einen Angriff. Die Marine schlug vor, ein neu in Dienst gestelltes U-Boot einzusetzen, um die Pipeline direkt anzugreifen. Die Air Force diskutierte den Abwurf von Bomben mit verzögertem Zünder, die aus der Ferne gezündet werden könnten. Die CIA vertrat die Ansicht, dass der Angriff in jedem Fall verdeckt erfolgen müsse. Denn allen Beteiligten war klar, was auf dem Spiel stand. Das ist kein Kinderkram, sagte die Quelle. Wenn der Angriff auf die Vereinigten Staaten zurückgeführt werden könnte, wäre das eine Kriegshandlung. Zu dieser Zeit wurden die CIA von William Burns geleitet, einem wohltemperierten ehemaligen Botschafter in Russland, der als stellvertretender Außenminister in der Obama-Regierung gedient hatte. Burns ermächtigte rasch eine Arbeitsgruppe der Agentur, zu deren Ad-Hoc-Mitgliedern zufällig jemand gehörte, der mit den Fähigkeiten der Tiefseetaucher der Marine in Panama City vertraut war. In den nächsten Wochen begannen die Mitglieder der CIA-Arbeitsgruppe mit der Ausarbeitung eines Plans für eine verdeckte Operation, bei der Tiefseetaucher eingesetzt werden sollten, um eine Explosion entlang der Pipeline auszulösen. Etwas Ähnliches war schon einmal geschehen. Im Jahr 1971 erfuhren die amerikanischen Geheimdienste aus noch immer geheimen Quellen, dass zwei wichtige Einheiten der russischen Marine über ein im Ochotskischen Meer an der russischen Fernostküste verlegtes Unterseekabel miteinander kommunizierten. Das Kabel verband ein regionales Marinekommando mit dem Hauptquartier auf dem Festland in Vladivostok. Ein handverlesenes Team von Mitarbeitern des US-Geheimdienstes CIA und NSA wurden irgendwo im Großraum Washington zusammengetrommelt und arbeitete unter Einsatz von Marinetauchern mit umgebauten U-Booten und einem Tiefseerettungsfahrzeug einen Plan aus, mit dem es nach vielen Versuchen und Irrtümern gelang, das russische Kabel zu lokalisieren. Die Taucher brachten ein ausgeklügeltes Abhörgerät auf dem Kabel an, das den russischen Datenverkehr erfolgreich abfing und mit einem Abhörsystem aufzeichnete. Die NSA erfuhr, dass hochrangige russische Marineoffiziere, die von der Sicherheit ihrer Kommunikationsverbindung überzeugt waren, ohne Verschlüsselung mit ihren Kollegen plauderten. Das Aufzeichnungsgerät und das dazugehörige Band musste monatlich ausgetauscht werden. Das Projekt lief ein Jahrzehnt lang munter weiter, bis es von einem 44-jährigen zivilen NSA-Techniker namens Roland Pelton, der fließend Russisch sprach, bekannt gemacht wurde. Pelton wurde 1985 von einem russischen Überläufer verraten und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Die Russen zahlten ihm nur $5.000 für seine Enthüllungen und die Operation sowie $35.000 für andere Daten, die nie veröffentlicht wurden. Diese Unterwassererfolge mit dem Codenamen Ivy Bells war innovativ und riskant und lieferte unschätzbare Erkenntnisse über die Absichten und Planungen der russischen Marine. Dennoch war die behördenübergreifende Gruppe anfangs skeptisch, was die Begeisterung der CIA für einen verdeckten Tiefseeangriff betraf. Es gab zu viele unbeantwortete Fragen. Die Gewässer der Ostsee wurden von der russischen Marine stark patrouilliert und es gab keine Ölplattformen, die als Deckung für eine Tauchoperation genutzt werden konnten. Müssten die Taucher nach Estland fahren, direkt über die Grenze zu den russischen Erdgas-Verladedocks, um für den Einsatz zu trainieren? Das wäre ein, ich zitiere, Ziegenfick, wurde der Agentur gesagt. Während all dieser Planung so die Quelle, sagten einige Mitarbeiter der CIA und des Außenministeriums, macht das nicht, es ist dumm und wird ein politischer Albtraum sein, wenn es herauskommt. Dennoch berichtete die CIA-Arbeitsgruppe Anfang 2022 an Sullivans behördenübergreifende Gruppe, wir haben eine Möglichkeit, die Pipelines zu sprengen. Was dann kam, war verblüffend. Am 7. Februar, weniger als 3 Wochen vor der scheinbar unvermeidlichen russischen Invasion in der Ukraine, traf sich Biden in seinem Büro im Weißen Haus mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, der nach einigen Wackeln nun fest auf der Seite der Amerikaner stand. Bei der anschließenden Pressekonferenz sagte Biden trotzig, wenn Russland einmarschiert, wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen. 20 Tage zuvor hatte Staatssekretärin Nuland bei einem Briefing des Außenministeriums im Wesentlichen dieselbe Botschaft verkündet, ohne dass die Presse darüber berichtet hätte. Ich möchte Ihnen heute ganz klar sagen, antwortete sie auf eine Frage, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, wird Nord Stream 2 so oder so nicht vorankommen. Mehrere an der Planung der Pipeline-Mission beteiligte Personen waren bestürzt über ihrer Meinung nach indirekten Hinweis auf den Angriff. Es war, als würde man eine Atombombe in Tokio auf den Boden legen und den Japanern sagen, dass wir sie zünden werden, sagte die Quelle. Der Plan sah vor, dass die Operation nach der Invasion ausgeführt und nicht öffentlich bekannt gegeben werden sollte. Biden hat es einfach nicht kapiert oder ignoriert. Klingt nach Biden, Anmerkung von meiner Seite. Bidens und Newlands Indiskretion, wenn es denn so war, könnte einige der Planer frustriert haben. Aber sie schuf auch eine Gelegenheit. Der Quelle zufolge waren einige hochrangige CIA-Beamte der Ansicht, dass die Sprengung der Pipeline nicht länger als verdeckte Option betrachtet werden konnte, weil der Präsident gerade bekannt gegeben hatte, dass wir wüssten, wie man es macht. Der Plan, Nord Stream 1 und 2 zu sprengen, wurde plötzlich von einer verdeckten Operation, die eine Unterrichtung des Kongresses erforderte, zu einer streng geheim eingestuften Geheimdienstoperation mit militärischer Unterstützung der USA herabgestuft. Nach dem Gesetz, so die Quelle, besteht keine rechtliche Verpflichtung mehr, den Kongress über die Operation zu informieren. Alles, was sie jetzt tun mussten, war es einfach zu tun. Aber es musste immer noch geheim sein. Die Russen haben eine hervorragende Überwachung der Ostsee. Zitat im Text. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe und der Agentur hatten keinen direkten Kontakt zum Weißen Haus und wollten unbedingt herausfinden, ob der Präsident es ernst meinte, was er gesagt hatte, das heißt, ob die Mission nun genehmigt war. Die Quelle erinnert sich. Bill Burns kam zurück und sagte, tun Sie es. Die Operation. Norwegen war der perfekte Ort für die Mission. In den letzten Jahren der Ost-West-Krise hatte das US-Militär seine Präsenz in Norwegen, dessen westliche Grenze 1400 Meilen entlang des Nordatlantiks verläuft und oberhalb des Polarkreises in Russland mündet, erheblich ausgeweitet. Das Pentagon hatte durch Investitionen in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar die Modernisierung und den Ausbau von Einrichtungen der amerikanischen Marine und der Luftwaffe in Norwegen hochbezahlte Arbeitsplätze und Verträge geschaffen, die vor Ort nicht unumstritten waren. Zu den neuen Arbeiten gehörte vor allem ein fortschrittliches Radar mit synthetischer Apparatur weit im Norden, das tief in Russland eindringen kann und gerade zu dem Zeitpunkt in Betrieb genommen wurde, als die amerikanischen Geheimdienste den Zugang zu einer Reihe von Langstreckenabhörstationen in China verloren. Ein neu eingerichteter amerikanischer U-Boot-Stützpunkt, der seit Jahren im Bau war, wurde in Betrieb genommen und mehr amerikanische U-Boote konnten nun eng mit ihren norwegischen Kollegen zusammenarbeiten, um eine große russische Nuklearstation 250 Meilen östlich auf der Halbinsel Kola zu überwachen und auszuspionieren. Die Amerikaner haben außerdem einen norwegischen Luftwaffenstützpunkt im Norden erheblich ausgebaut und der norwegischen Luftwaffe eine Flotte von Boeing, Poseidon und Patrouillenflugzeugen zur Verfügung gestellt, um die Langstreckenspionage gegen Russland zu verstärken. Im Gegenzug verärgerte die norwegische Regierung im November letzten Jahres die Liberalen und einige gemäßigte Abgeordnete im Parlament mit der Verabschiedung des ergänzenden Abkommens über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich, SDCA. Das neue Abkommen sieht vor, dass die US-Justiz in bestimmte vereinbarte Gebiete im Norden für amerikanische Soldaten zuständig ist, die außerhalb des Stützpunktes ein Verbrechen beschuldigt werden. Sowie für norwegische Bürger, die beschuldigt oder verdächtigt werden, die Arbeit auf dem Stützpunkt zu stören. Also Anmerkung von mir, quasi amerikanisches Hoheitsgebiet in Norwegen. Norwegen gehört zu den ersten Unterzeichnern des NATO-Vertrags im Jahr 1949 in den Anfängen des Kalten Krieges. Heute ist der Oberbefehlshaber der NATO, Jens Stoltenberg, ein überzeugter Antikommunist, der 8 Jahre lang norwegischer Ministerpräsident war, bevor er 2014 mit amerikanischer Unterstützung auf seinem hohen NATO-Posten wechselte. Er war ein Hardliner in Sachen Putin und Russland und hatte seit dem Vietnamkrieg mit den amerikanischen Geheimdiensten zusammengearbeitet. Seitdem hat man ihm voll und ganz vertraut. Er ist der Handschuh, der in die amerikanische Hand passt, sagt die Quelle. Zurück in Washington wussten die Planer, dass sie nach Norwegen gehen mussten. Sie hassten die Russen und die norwegische Marine war voller hervorragender Matrosen und Taucher, die seit Generationen Erfahrung in der hochprofitablen Tiefseeöl- und Gasexploration haben, sagte die Quelle. Außerdem konnte man darauf vertrauen, dass sie die Mission geheim halten würden. Die Norweger könnten auch andere Interessen gehabt haben. In Klammer jetzt. Aber geschrieben von dem Autor. Die Zerstörung von Nord Stream, falls die Amerikaner schaffen sollten, würde es Norwegen ermöglichen, weitaus mehr eigenes Erdgas nach Europa zu verkaufen. Irgendwann im März flogen einige Mitglieder des Teams nach Norwegen, um sich mit dem norwegischen Geheimdienst und der Marine zu treffen. Eine der wichtigsten Fragen war, wo genau in der Ostsee der beste Ort für die Anbringung des Sprengstoffs ist. Nord Stream 1 und 2, die jeweils über zwei Pipelines verfügen, waren auf ihrem Weg zum Hafen von Greifswald im äußersten Nordosten Deutschlands, größtenteils nur durch eine Meile voneinander getrennt. Die norwegische Marine fand schnell die richtige Stelle in den flachen Gewässern der Ostsee, nur wenige Meilen vor der dänischen Insel Bornholm. Die Pipelines verliefen in einem Abstand von mehr als einer Meile entlang des Meeresbodens, der nur 260 Fuß tief war. Die Taucher, die von einem norwegischen Minenjäger der Alterklasse aus operierten, tauchten mit einem Gemisch aus Sauerstoff, Stickstoff und Helium in ihren Tanks und brachten C4-Sprengladungen an den vier Pipelines an, die mit Betonabdeckungen versehen waren. Es war eine mühsame, zeitraubende und gefährliche Arbeit, aber die Gewässer vor Bornholm hatten einen weiteren Vorteil. Es gab keine größeren Gezeitenströmungen, die das Tauchen erheblich erschwert hätten. Nach ein paar Nachforschungen waren die Amerikaner voll dabei. An diesem Punkt kam wieder einmal die obskure Tiefseetauchergruppe der Navy in Panama City ins Spiel. Die Tiefseeschule in Panama City, deren Auszubildende an den Ivy Bells, die Operation, die vorbeschrieben wurde, teilnahmen, werden von den Eliteabsolventen der Marineakademie in Annapolis, die in der Regel den Ruhm anstreben, als SEAL, Kampfpilot oder U-Boot-Fahrer eingesetzt zu werden, als unerwünschtes Hinterland angesehen. Wenn man ein Black Shoe werden muss, das heißt ein Mitglied des weniger begehrten Überwasserschiffkommandos, gibt es immer mindestens einen Dienst auf einem Zerstörer, Kreuzer oder Amphibienschiff. Am wenigsten glamourös ist die Minenkriegsführung. Ihre Taucher erscheinen nie in Hollywood-Filmen oder auf den Titelseiten populärer Zeitschriften. Die besten Taucher mit Tieftauchqualifikationen sind eine enge Gemeinschaft, nur die allerbesten werden für den Einsatz rekrutiert und darauf hingewiesen, dass sie sich darauf einstellen müssen, zur CIA in Washington gerufen zu werden, so die Quelle. Die Norweger und Amerikaner hatten einen Ort und die Agenten, aber es gab noch eine andere Sorge. Jede ungewöhnliche Unterwasseraktivität in den Gewässern vor Bornholm könnte die Aufmerksamkeit der schwedischen oder dänischen Marine auf sich ziehen, die darüber berichten könnte. Dänemark gehörte ebenfalls zu den ursprünglichen NATO-Unterzeichnern und war in Geheimdienstkreisen für seine besondere Beziehung zum Vereinigten Königreich bekannt. Schweden hatte einen Antrag auf Mitgliedschaft in der NATO gestellt und sein großes Geschick bei der Verwaltung seiner Unterwasserschall- und Magnetsensorsysteme unter Beweis gestellt, mit denen es erfolgreich russische U-Boote aufspürte, die gelegentlich in den entlegenen Gewässern der schwedischen Schären auftauchten und an die Oberfläche gezwungen wurden. Die Norweger schlossen sich den Amerikanern an und bestanden darauf, dass einige hochrangige Beamte in Dänemark und Schweden in allgemeiner Form über mögliche Tauchaktivitäten in dem Gebiet unterrichtet werden mussten. Auf diese Weise konnte jemand von höherer Stelle eingreifen und einen Bericht aus der Befehlskette heraushalten, wodurch die Pipeline-Operation isoliert wurde. Was ihnen gesagt wurde und was sie wussten, war absichtlich unterschiedlich, sagte die Quelle. Die norwegische Botschaft, die um einen Kommentar zu der Geschichte gebeten wurde, hat nicht geantwortet. Die Norweger waren der Schlüssel zur Überwindung anderer Hürden. Es war bekannt, dass die russische Marine über eine Überwachungstechnologie verfügte, die in der Lage war, Unterwasserminen aufzuspüren und auszulösen. Die amerikanischen Sprengsätze mussten so getarnt werden, dass sie für das russische System als Teil des natürlichen Hintergrunds erscheinen würden, was eine Anpassung an den spezifischen Salzgehalt des Wassers erforderte. Die Norweger hatten eine Lösung. Die Norweger hatten auch eine Lösung für die entscheidende Frage, wann die Operation durchgeführt werden sollte. Seit 21 Jahren veranstaltet die amerikanische 6. Flotte, deren Flaggschiff in Gaeta in Italien südlich von Rom stationiert ist, jedes Jahr im Juni eine große NATO-Übung in der Ostsee, an der zahlreiche Schiffe der Alliierten aus der gesamten Region teilnehmen. Die aktuelle Übung, die im Juni stattfinden sollte, wird als Baltic Operations 22 oder Belt Ops 22 bezeichnet. Die Norweger schlugen vor, dies sei die ideale Tarnung für das Verlegen der Minen. Die Amerikaner steuerten ein entscheidendes Element bei. Sie überzeugten die Planer der 6. Flotte, eine Forschungs- und Entwicklungsübung in das Programm aufzunehmen. An der Übung, die von der Marine bekannt gegeben wurde, war die 6. Flotte in Zusammenarbeit mit den Forschungs- und Kriegsführungszentren der Marine beteiligt. Bei der Übung, die Küste der Insel Bornholm stattfinden sollte, sollten Taucherteams der NATO Minen verlegen, während die konkurrierenden Teams die neueste Unterwassertechnologie einsetzten, um die Minen zu finden und zu zerstören. Es war sowohl eine nützliche Übung als auch eine raffinierte Tarnung. Die Jungs aus Panama City würden ihr Ding durchziehen und der C4-Sprengstoff würde bis zum Ende von Bald Ops an Ort und Stelle sein, mit einem 48-Stunden-Timer versehen. Alle Amerikaner und Norweger würden bei der ersten Explosion schon lange weg sein. Die Tage vergingen. Die Uhr tickte und wir waren kurz davor, die Mission zu erfüllen, sagte die Quelle. Und dann? Washington überlegte sich anders. Die Bomben würden immer noch während Bald Ops gelegt werden, aber das Weiße Haus befürchtete, dass ein Zeitfenster von 2 Tagen für ihre Detonation zu kurz vor dem Ende der Übung sein würde und es wäre offensichtlich, dass Amerika daran beteiligt war. Stattdessen hatte das Weiße Haus eine neue Anfrage. Können sich die Jungs vor Ort etwas einfallen lassen, um die Pipelines später auf Kommando zu sprengen? Einige Mitglieder des Planungsteams waren verärgert und frustriert über die scheinbare Unentschlossenheit des Präsidenten. Die Taucher in Panama City hatten wiederholt geübt, C4 in den Pipelines anzubringen, wie sie es bei Bald Ops tun würden, aber nun musste das Team in Norwegen einen Weg finden, um Biden das zu geben, was er wollte. Die Möglichkeit, einen erfolgreichen Hinrichtungsbefehl zu einem Zeitpunkt seiner Wahl zu erteilen. Also Execution Order, bisschen meine Anmerkung, ein bisschen krass übersetzt, aber ich lasse es einfach mal so, Hinrichtungsbefehl ist okay. Also eigentlich ein Ausführungsbefehl. Mit einer willkürlichen Änderung in letzter Minute beauftragt zu werden, war etwas, das die CIA gewohnt war. Allerdings wurden dadurch auch die Bedenken einiger Beteiligter hinsichtlich der Notwendigkeit und Rechtmäßigkeit der gesamten Operation erneuert. Die geheimen Befehle des Präsidenten erinnerten auch an das Dilemma der CIA in der Zeit des Vietnamkriegs. Als Präsident Johnson angesichts der wachsenden Anti-Vietnam-Kriegsstimmung der Agentur befahl, gegen ihre Charta zu verstoßen, die sie ausdrücklich untersagte, innerhalb Amerikas zu operieren, indem sie führende Kriegsgegner ausspionierte, um festzustellen, ob sie vom kommunistischen Russland kontrolliert wurden. Die Agentur willigte schließlich ein und im Laufe der 1970er Jahre wurde deutlich, wie weit sie zu gehen bereit war. Nach den Watergate-Skandalen enthüllten die Zeitungen, dass die Agentur amerikanische Bürger ausspionierte, an der Ermordung ausländischer Führer beteiligt war und die sozialistische Regierung von Salvador Allende untergrub. Diese Enthüllungen führten Mitte der 1970er Jahre zu einer Reihe dramatischer Anhörungen im Senat unter der Leitung von Frank Church aus Idaho, bei denen deutlich wurde, dass Richard Helms, der damalige Direktor der Agency, akzeptierte, dass er verpflichtet war, die Wünsche des Präsidenten zu erfüllen, auch wenn dies ein Verstoß gegen das Gesetz bedeutete. In einer unveröffentlichten Zeugenaussage hinter verschlossenen Türen erklärte Helms reumütig, dass man fast eine unbefleckte Empfängnis hat, wenn man etwas auf geheime Anweisung eines Präsidenten tut. Ob es nun richtig ist, dass sie es haben sollten oder falsch, dass sie es haben sollten, die CIA arbeitet nach anderen Regeln und Grundregeln als jeder andere Teil der Regierung. Damit erklärte er den Senatoren, dass er als Leiter der CIA für die Krone und nicht für die Verfassung arbeitete. Die Amerikaner, die in Norwegen im Einsatz waren, arbeiteten mit der gleichen Dynamik und begannen pflichtbewusst mit der Arbeit an dem neuen Problem, der Fernzündung des C4-Sprengstoffs auf Bidens Befehl. Die Aufgabe war viel anspruchsvoller, als man in Washington dachte. Das Team in Norwegen konnte nicht wissen, wann der Präsident den Knopf drücken würde. Würde es in ein paar Wochen, in vielen Monaten oder einem halben Jahr oder länger sein? Das an den Pipelines angebrachte C4 würde durch eine Sonarboje ausgelöst, die kurzfristig von einem Flugzeug abgeworfen wird. Aber das Verfahren erforderte modernste Signalverarbeitungstechnologie. Die an den 4 Pipelines angebrachten Geräte zur zeitlichen Verzögerung konnten versehentlich durch die komplexe Mischung von Meeresgeräuschen in der stark befahrenen Ostsee ausgelöst werden. Von nahen und fernen Schiffen, Unterwasserbohrungen, seismische Ereignisse, Wellen und sogar Meerestiere. Um dies zu vermeiden, würde die Sonarboje, sobald sie an Ort und Stelle ist, eine Abfolge von einzigartigen, tieffrequenten Tönen aussenden, ähnlich denen einer Flöte oder eines Klaviers, die vom Zeitmessgerät erkannt und nach einer voreingestellten Verzögerung von mehreren Stunden den Sprengstoff auslösen würden. Sie wollten ein Signal, das robust genug ist, damit kein anderes Signal versehentlich einen Impuls senden kann, der den Sprengstoff zündet, erklärte mir Dr. Theodore Postol, emeritierter Professor für Wissenschaft, Technologie und nationale Sicherheitspolitik am MIT. Am 26. September 2022 warf ein P-8-Überwachungsflugzeug der norwegischen Marine bei einem scheinbaren Routineflug eine Sonarboje ab. Das Signal breitete sich zunächst unter Wasser aus, zunächst zu Nord Stream 2 und dann zu Nord Stream 1. Wenige Stunden später wurde der C4-Hochleistungssprengstoff ausgelöst und 3 der 4 Pipelines wurden außer Betrieb gesetzt. Innerhalb weniger Minuten konnte man sehen, wie sich Methangas, das in den stillgelegten Pipelines verblieben war, an der Wasseroberfläche ausbreitete und die Welt erfuhr, dass etwas Unumkehrbares geschehen war. Fallout. Unmittelbar nach dem Anschlag auf die Pipeline behandelten die amerikanischen Medien den Vorfall wie ein ungelöstes Rätsel. Russland wurde wiederholt als wahrscheinlicher Schuldiger genannt, angestachelt durch kalkulierte Indiskretionen aus dem Weißen Haus, ohne dass jedoch jemals ein klares Motiv für einen solchen Akt der Selbstsabotage jenseits einfacher Vergeltung gefunden wurde. Als sich einige Monate später herausstellte, dass die russischen Behörden in aller Stille Kostenvoranschläge für die Reparatur der Pipelines eingeholt hatten, bezeichnete die New York Times diese Nachricht als Erschwerung der Theorien darüber, wer hinter dem Anschlag steckt. Keine große amerikanische Zeitung ging auf die früheren Drohungen gegen die Pipelines ein, die von Biden und von Staatssekretärin Nuland ausgesprochen wurden. Während nie klar war, warum Russland versuchen sollte, seine eigene lukrative Pipeline zu zerstören, kam eine aufschlussreichere Begründung für die Aktion des Präsidenten von Außenminister Blinken. Auf einer Pressekonferenz im vergangenen September zu den Folgen der sich verschärfenden Energiekrise in Westeuropa befragt, beschrieb Blinken den Moment als einen potenziell guten, Zitat. Es ist eine enorme Chance, die Abhängigkeit von russischer Energie ein für alle Mal zu beenden und damit Wladimir Putin die Bewaffnung der Energie, also die militärische Nutzung der Energie, als Mittel zur Durchsetzung seiner imperialen Pläne zu entziehen. Das ist sehr bedeutsam und bietet eine enorme strategische Chance für die kommenden Jahre, aber in der Zwischenzeit sind wir entschlossen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass die Folgen all dessen nicht von den Bürgern in unseren Ländern oder in der ganzen Welt getragen werden. Kürzlich äußerte sich Viktoria Nuland erfreut über das Scheitern der jüngsten beiden Pipelines. Bei einer Anhörung des Ausschusses für Auswärtige Beziehungen des Senats Ende Januar sagte sie zu Senator Ted Cruz: Wie Sie bin auch ich und ich glaube auch die Regierung sehr erfreut zu wissen, dass Nord Stream 2 jetzt, wie Sie es sagen, ein Haufen Metall, also Schrott, auf dem Meeresgrund ist. Die Quelle sah Bidens Entscheidung, mehr als 1500 Meilen der Gazprom-Pipeline zu sabotieren, während der Winter näher rückte, wesentlich nüchterner. Nun sagte er über den Präsidenten: Ich muss zugeben, dass der Kerl Eier hat. Er hat gesagt, er würde es tun und er hat es getan. Auf die Frage, warum die Russen seiner Meinung nach nicht reagiert haben, antwortete er zynisch: Vielleicht wollen sie die Möglichkeit haben, dasselbe zu tun, was die USA getan haben. Es war eine schöne Tarngeschichte, fuhr er fort. Dahinter steckt eine verdeckte Operation, bei der Experten vor Ort eingesetzt wurden und Geräte mit einem verdeckten Signal arbeiteten. Der einzige Makel war die Entscheidung, es zu tun. Soweit der Text von Seymour Hersh. Ich will den nicht weiter kommentieren an der Stelle. Ich werde das in einer anderen Audioanalyse und in Videos machen. Diese Geschichte, diese Enthüllungen werden uns noch lange beschäftigen. Ich möchte das einfach mal so stehen lassen. Und ja, wenn es euch etwas gebracht hat, dass ich das Ganze hier eingesprochen habe, wenn ihr das gut findet, könnt ihr das gerne weiterleiten oder mich anderweitig in meiner journalistischen Arbeit unterstützen. Ihr könnt auch, wenn ihr Unterstützer seid auf MS Live Plus, auf ein großes Archiv von geopolitischen, philosophischen, kulturpolitischen Audioanalysen zurückgreifen, wo ich auch in ja mittlerweile fast schon vielen Stunden, wenn man sie zusammenzählt, diesen Ukraine-Krieg kommentiere und analysiere. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören.